Inforadio 12:22. Zu Gast bei Ingo Kahle.
Machen Sie doch mal im Smalltalk, wenn es mal wieder um Juden, um Israel geht, einen kleinen Test. Werfen Sie einfach ein, ja, ja, es ist schon so, an allem sind die Juden und die Radfahrer schuld. Nun gut, in Berlin kann es sein, dass dann der ganze Hass auf wilde, rücksichtslose Radfahrer zum Ausbruch kommt, aber meist wird die Antwort sein, warum die Radfahrer? Wenn Sie dann antworten, warum die Juden? Dann haben Sie wieder einmal festgestellt, wie tief doch Vorurteile gegen Juden noch immer sitzen. Wo kommen diese Vorurteile her? Warum sind es Vorurteile, stimmen also nicht? Darüber hat der ehemalige Botschafter Israels in Deutschland, Avi Primor, zusammen mit der Journalistin Christiane von Korff ein Buch geschrieben. An allem sind die Juden und die Radfahrer schuld, Piper Verlag, 19,95 Euro. Ende Mai habe ich mit dem heute 75-jährigen Ex-Diplomaten in 12:22 gesprochen. Primor war von 1993 bis 1999 Botschafter des Staates Israel in Deutschland. Er hatte stets seine eigene Meinung und erlaubte sich auch, sie zu äußern, weshalb er auch als der meistgerügte Botschafter seines Landes galt.
Gerügt war ich allerdings nicht nur, als ich Botschafter in Deutschland war, sondern überall und immer. Das hat aber meine Karriere nie beeinträchtigt.
Aber wofür wurden Sie besonders gerügt als Botschafter in Deutschland?
Immer für das Gleiche, weil ich immer kein Blatt vor den Mund gehalten habe und immer meine Meinung ausgesprochen habe, auch wenn sie die offizielle Propaganda nicht entsprach.
Sie sind ja wegen Ihrer offenen Worte in Deutschland bei Politik und Medien auch beliebt gewesen. Und Sie wollen mit dem Buch erreichen ein freieres Verhältnis von Deutschen und Juden. Was heißt frei?
Ich glaube, dass die Deutschen befangen sind, dass die Deutschen sich nicht wirklich offen aussprechen. Die Deutschen sind vorsichtig, wenn sie über Juden sprechen, wenn sie über Israel sprechen, wenn sie nicht wirklich ganz, ganz, ich weiß nicht wo, am Stammtisch sitzen. Anders als andere Europäer. Europäer erlauben sich Kritik an Israel. Europäer erlauben sich, die israelische Politik in den besetzten Gebieten zu kritisieren oder überhaupt mit Israel zu diskutieren, Meinungsverschiedenheiten vor der Öffentlichkeit zu äußern und so. Die Deutschen sind diesbezüglich sehr, sehr vorsichtig und zurückhaltend. Sie meinen, sie können sich so etwas nicht erlauben. Also dieser Dialog, wo man immer fürchtet, was wird der andere sagen und wie wird das aussehen und was können wir uns leisten und so weiter und so weiter, das führt dazu, dass der Dialog nicht ehrlich ist und infolgedessen auch nicht effizient ist. Und ich plädiere dafür, dass der Dialog unverkrampft wird und offen und ehrlich miteinander ist, weil wir heute tatsächlich Partner und Freunde sind.
Ich würde gerne etwas persönlich über Sie erfahren. Sie sind ein Zabar, sagt man in Israel, also zu Deutsch Sabre, was im Hebräischen so viel heißt wie Kaktusfeige. So nannte man nämlich jene Juden, die entweder noch im britischen Mandatsgebiet oder dann später im Staat Israel geboren wurden. Sie sind 35 dort geboren. Erzählen Sie uns über Ihre Eltern.
Meine Mutter ist in Frankfurt am Main geboren, Tochter einer alten jüdischen Frankfurter Familie, die ganz zufällig nach Israel 1932 gekommen ist. Sie hat damals mit einer Jugendgruppe eine Mittelmeerraumtour gemacht. Diese Gruppe hat unter anderem auch Tel Aviv besichtigt. Und als sie da in Tel Aviv war und die Stadt besichtigt hat, hat sie ganz zufällig an dem Tag meinen zukünftigen Vater kennengelernt und ist deshalb vor Ort geblieben. Wollte nicht weitermachen, hat sich sofort entschieden, da zu bleiben und ist nicht mehr zurück nach Deutschland gekommen, was ihre Eltern in Deutschland empört hat, die nicht verstehen konnten, wie sie geschrieben haben, wie ein anständiges, bürgerliches deutsches Mädchen auswandern könnte, nur Deutschland wäre die echte Heimat und so weiter. Die Familie ist umgekommen, die gesamte Familie in Frankfurt wurde im Holocaust ermordet und meine Mutter ist die einzige aus ihrer Familie, die überlebt hat. Allerdings sagte sie immer selber, dass sie nach Palästina, nach Israel, nach Tel Aviv weder aus Überzeugung noch aus Not gekommen ist. Das war ja 1932 vor der Machtergreifung der Nazis. Und sie hatte aber infolgedessen große Schwierigkeiten, den Frieden mit Deutschland zu machen, weil sie auch ein schlechtes Gewissen gegenüber ihrer Familie hatte. Mein Vater ist eine ganz andere Geschichte, eine sehr typische jüdische Geschichte. Er behauptete immer, er käme nach Israel als kleines Kind aus Holland. Das stimmt. Aber eine echte holländische jüdische Familie war diese Familie meines Vaters nicht. Die Eltern stammten aus der Ukraine, sind als junges Ehepaar aus der Ukraine wegen Pogrome geflohen und haben sich ganz zufällig in Holland niedergelassen, haben sich aber nie wirklich integrieren können und sind nach dem Ersten Weltkrieg, als es wieder möglich war, nach Palästina auszuwandern, nach Palästina gekommen, wo mein Vater eigentlich aufgewachsen ist, so dass er sprach zwar Holländisch, aber seine Muttersprache, seine echte Muttersprache war Hebräisch.
Als Jugendlicher, und das kann man ja bei dieser Geschichte Ihrer Eltern nun wahrlich verstehen, wollten Sie einen ewigen Bann gegen Deutschland verhängen. Und das war dann Klaus von Amsberg, späterer Ehemann von Königin Beatrix der Niederlande, 2002 verstorben, der Sie uns Deutschen näher brachte. Wie hat er das geschafft?
Was mit Klaus geschah, war sehr interessant, weil dazu muss man verstehen, was uns daran gehindert hat, damals dem Ministerpräsidenten Ben-Gurion zu folgen und Deutschland als neuer, echter parlamentarischer Demokratie wahrzunehmen. Was uns gestört hat, war, dass wir immer von den Deutschen gehört haben, dass sie ihre Vergangenheit verdrängen würden beziehungsweise leugnen würden oder behaupten, sie hätten während der Nazizeit von Nazi-Verbrechen überhaupt nichts gewusst und nichts gehört. Das haben sie alle erst nach dem Krieg erfahren und so weiter. Für uns war das eine Heuchelei und wir sagten, dass Leute, die ihre eigene Identität verschleiern, mit denen kann man keinen echten Dialog führen. Nun kam ich nach Afrika und musste meinen deutschen Kollegen, der älter im Amt war als ich, besuchen. So wollte es das Protokoll damals. Ich konnte mich nicht dazu bringen, einen Deutschen zu besuchen. Und er besuchte mich und hat eigentlich seine Gesellschaft mehr oder weniger erzwungen, was mir sehr unangenehm, peinlich und sogar schmerzlich war.
Aber immerhin, es ist eine lebenslange Freundschaft daraus geworden.
Weil, als er das zweite Mal zu uns gekommen ist, und das war auch erzwungen, hat er keine Höflichkeiten mehr geäußert und so, sondern hat sofort die deutsche Vergangenheit angesprochen. Er sagte, er wolle nur vorbeikommen, ein paar Minuten, ein bisschen so mit uns einen Kaffee zu trinken oder was, ist aber den ganzen Abend bei uns geblieben, weil er uns so, meine Frau und ich, so sehr fasziniert hat, indem er sofort von der Nazi-Vergangenheit gesprochen hat, von seiner eigenen Geschichte als Wehrmachtssoldat, von seinen Eltern, von seiner Familie. Und das sah alles so offen und ehrlich aus, dass er bei uns sofort das Eis zerbrochen hat. Und weil es eben anfänglich so schwierig war, vielleicht ausgerechnet deshalb, hat sich eine so langjährige, tiefgreifende Freundschaft entwickelt. Ich habe ihn eher als eine Ausnahme damals empfunden. Ich dachte nicht, dass er ein typischer Deutscher wäre.
Aber was Sie dann eben Deutschland näher gebracht hat, wie Sie in dem Buch schreiben, war die Zeit in Brüssel als Botschafter. Und das ist ja etwas, was wir jetzt ganz besonders betonen sollten, nämlich, dass das eben Deutschlands Einbindung in Europa war. Aber um das Generationenbild noch vollständig werden zu lassen, Herr Primo, Ihr Sohn Daniel ging in Bonn auf eine deutsche Schule. Was macht er jetzt?
Darüber spreche ich sehr, sehr gerne. Also er ist jetzt Student in der Technischen Universität in Haifa, studiert elektrischen Ingenieurwesen, Mathematik und Physik. Er macht zwei Fakultäten. Eigentlich hätte er jetzt in dem Militär dienen sollen. Alle Gymnasiasten, sobald sie das Gymnasium absolvieren, in den Militär gehen müssen, dienen müssen. Er hat aber einen Brief von den Streitkräften bekommen, in dem die Streitkräfte ihm sagen, wir wollen dich überhaupt nicht als Soldat haben. Was wir von dir erwarten, ist, dass du weiter studierst, und zwar auf unseren Kosten. Du kannst danach auch im Ausland auf unseren Kosten studieren. Und dann kommst du zu uns und dienst bei uns, aber nicht als Soldat, sondern als Wissenschaftler. Und das ist eine höchst interessante Geschichte, weil ich dadurch entdeckt habe, dass die Armee eine Abteilung hat, die alle Gymnasien befolgt und die besten Schüler, besonders in Sachen Naturwissenschaften, herausklaubt, sie dann fördert, aus denen Wissenschaftler macht. Diese Leute verlieren ihre Zeit nicht, sie dienen nicht als normale Soldaten, zwar arbeiten sie in der Hochtechnologie der Streitkräften umsonst, ohne Gehalt, weil sie dienen müssen, aber immer in ihrem Beruf, entwickeln sich, entfalten sich in ihrem Beruf und dann, danach stehen sie der privat-hochtechnologischen Industrie zur Verfügung als Ausgebildete, Ausgelehrte, Ausgebildete und erfahrene Wissenschaftler. Und das ist eigentlich das Geheimnis des Erfolgs der israelischen Hochtechnologie, habe ich selber entdeckt.
Ist es das oder ist es auch etwas, was tief kulturell verwurzelt ist und was sie ja auch unterscheidet, kulturell unterscheidet von ihrer arabischen Umgebung? Es gibt seit biblischen Zeiten ein Gebot für die Juden, dass die Kinder nicht, ja, wie soll ich sagen, ausgebeutet werden sollen, um die Eltern zu unterstützen, richtig, sondern sie sollen ausgebildet werden. Es muss doch einen Grund haben, der doch auch kulturell bedingt sein muss, dass 7 Millionen Israelis ein Wirtschaftsprodukt erwirtschaften, das höher ist als das des sie umgebenden arabischen Raumes von 120 Millionen Menschen.
Und dies ohne Bodenschätze zu haben. Sie haben nur, was sie studieren können, was sie selber entwickeln können. Das ist eine jüdische Tradition. Lernen, Schulung war Pflicht, war gesetzläufig. Und das ist auch eine Tradition. Man muss studieren, man muss lernen. Ob man das Richtige lernt oder nicht das Richtige lernt, ist eine andere Frage. Aber ein Kind muss in die Schule gehen unter allen Umständen. Es gab sogar Versuche in den KZs, den Kindern Unterricht zu geben, soweit es irgendwie möglich war. Aber das war die wichtigste Pflicht. Wenn ich dürfte, wenn ich Zeit hätte, eine Anekdote erzählen.
Gerne.
Es gab in den 30er Jahren, gab es in Amerika die berühmten Gangstergesellschaften, aus denen man so viele Filme gemacht hat, so wie Al Capone und so, die bekanntesten sind die Italiener. Aber in Wirklichkeit gab es jüdische Gangster, die genauso mächtig und grausig waren wie die Italiener. Der Unterschied zwischen beiden ist, dass die Juden irgendwie verschwanden, als große Gangster verschwunden sind und die Italiener nicht. Und warum? Weil selbst die jüdischen Gangster ihre Kinder in die Schule geschickt haben, und zwar weit entfernt. Waren sie Gangster in New York, so haben sie die Kinder ins Internat nach Kalifornien geschickt oder so, wo keiner weiß, was die Eltern für Beruf in Anführungszeichen haben. So, dass es keinen Nachwuchs für diese Gangster gab, während die Italiener die Kinder ins Geschäft, ins Familiengeschäft hereingebracht haben. Und so gab es eine zweite und dritte und vierte Generation der großen Gangster bei den Juden, die so mächtig und grausig waren. Es ist diese ganze Tradition verschwunden, weil die Kinder in die Schule gegangen sind und Rechtsanwälte geworden sind und Ärzte und Wissenschaftler und so weiter.
Kommen wir zum Thema Antisemitismus. Das ist ja nun der Gegenstand Ihres Buches. Ist man in Deutschland mit dem Antisemitismusvorwurf schnell zur Hand?
Och, wie gesagt, sind die Deutschen befangen. Also wenn man sagt Antisemitismus, dann erschrickt man sofort und so. Also zum Beispiel, wenn man die israelische Politik kritisiert, die israelische Politik in den besetzten Gebieten, und die Erwiderung lautet, ihr seid Antisemiten, das ist keine sachliche Kritik, sondern ihr kritisiert uns, weil wir als Juden geboren sind. Das mag ein Absurdum sein, ist es nicht immer, aber meistens. Doch macht es die Deutschen mundtot. Und das ist für eine echte Freundschaft und Kooperation nicht sehr günstig.
Sie schreiben, in Europa nehme der Antisemitismus ab. Aber bei den neuen Europäern, bei den islamischen Einwanderern, sei der Antisemitismus um vieles schrecklicher als der in den westlichen Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg. Inwiefern?
Weil er gewaltsam ist. Die Juden, nicht unbedingt in Deutschland, aber in den anderen europäischen Ländern, sagen, schon wieder werden Juden angegriffen, Synagogen in Brand gesteckt, Juden auf der Straße verprügelt, wie in den 30er Jahren und so weiter und so weiter. Das stimmt nicht in solchen Maßstäben, man soll da nicht übertreiben, aber das stimmt ein wenig, nur ist das nicht die Tat der traditionellen Europäer, sondern der neuen Europäer, eben die Muslimen, die einen Antisemitismus aus der arabischen oder islamischen Welt mit sich nach Europa gebracht haben und die auch von dem Nahostkonflikt aufgewühlt sind und manches Mal so aufgeregt sind, dass sie unbedingt einen Israeli verprügeln wollen. Da sie keinen Israeli in ihrer Umgebung haben, greifen sie einen Juden an. Das ist dann fast so gut. Das stimmt, das ist ein echtes Problem. Ich sage keineswegs, dass alle Muslime so sind, die meisten. Die meisten sind es nicht. Aber das ist ein neues Phänomen in Europa und das macht vielen Juden Angst.
Kommen wir mal zu dem Antisemitismus und seinen Wurzeln. Ein Beispiel, ich glaube etwas, was als Vorurteil in Deutschland sehr tief verankert ist, ist das, was Sie ansprechen, alle Juden sind reich wie Rockefeller, also das Thema Juden und Geld. 2003, Sie zitieren das, sagten 78% der Deutschen in einer Forsa-Umfrage für den Stern, Macht und Einfluss der Juden in der Geschäftswelt stünden in keinem Verhältnis zu ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung. Juden seien besonders geschäftstüchtig. Also wie gesagt, ist das das hartnäckigste Vorurteil nach Ihrer Wahrnehmung?
Ja, das zählt zu den hartnäckigsten. Irgendwie, ich kann das nicht verstehen, weil ich bin ja als Jude geboren, unter Juden aufgewachsen und bis ziemlich spät in meinem Leben habe ich überhaupt keine Nichtjuden gekannt. Und ich wusste, dass die Leute, unter denen ich lebte, nicht reich waren und sehr oft auch sehr arm waren. Man zeigt auch immer in den Karikaturen die Ultraorthodoxen, ja, wie sie so schwarz angezogen sind und so. Das sollten die reichsten Juden sein. Die sind die allerärmsten. Man muss die Viertel sehen, in denen sie leben. Die leben wirklich sehr, sehr, sehr arm. Das ist die ärmste Bevölkerung in Israel. Noch ärmer als die Araber in Israel, die auch nicht die reichsten sind. Das ist eine Tradition, die mit den Lebensbedingungen der Juden im Mittelalter zu tun hat. Im Mittelalter hat man die Juden zunehmend unter Druck gesetzt. Man wollte sie zwingen, sich taufen lassen. Und da die Juden hartnäckig waren, oder zumindest Teil der Juden, da hat man ihre Lebensbedingungen immer härter gemacht. Und unter anderem wurden verschiedene Berufe ihnen untersagt. Sie dürfen keine Landwirtschaft mehr betreiben. Dann dürften sie nicht Handwerker sein. Und dann dürften sie dies nicht und jenes nicht. Und was ihnen letzten Endes geblieben ist, ist Wucherer zu sein. Das war die einzige Sache, die man ihnen noch überlassen hat, weil die Christen es nicht tun durften. Damals war die Bankwirtschaft nicht entwickelt wie heute und Darlehen zu geben war verboten für Geld. Also hat man das den Juden überlassen und das war auch sehr günstig für viele Fürsten, die auch daran Geld verdient haben. Aber dadurch hat die Bevölkerung die Juden als Geldbesitzer betrachtet und diejenigen, die nicht nur das Geld haben, sondern mit ihrem Geld die Bevölkerung ausbeuten. Und das wächst so im Laufe der Jahre. Das kann man dann mit der Zeit überhaupt nicht mehr tilgen. Und dann kam in den 90er, 19. Jahrhundert gab es Juden, die tatsächlich in der Industrie und in der Wirtschaft oder in den Finanzen erfolgreich waren. Und die sind zum Symbol geworden, so wie in Europa die Rothschilds. Aber wie viele Banken und wie viele Bankiers gibt es, die keine Juden sind? Ja, für einen Juden Rothschild. Aber das hat sich dann mit der mittelalterlichen Tradition verbunden und die Juden sind reich und so ist das. Und ich sagte, wie Rockefeller, weil Rockefeller als Symbol für Reichtum steht, der war aber kein Jude.
Aber in der Weimarer Republik eben die Warenhäuser, Tietz, Wertheim, Israel, Schocken, alles jüdische Gründungen, aber eben auch das kein Beweis für dieses Vorurteil.
Ja, die gab es. Es gab reiche Juden. Es gab reiche Juden genauso, wie es reiche Menschen in anderen Gemeinschaften gibt, aber nicht mehr. Es gab auch steinreiche Juden, aber es gibt steinreiche Deutschen, die keine Juden sind. Proportional, und das haben wir nachgewiesen und auch in unserem Buch, proportional gab es nie, auch in den alten Zeiten, mehr reiche Juden als Nichtjuden proportional für die Gesellschaft. Die Proportion war mehr oder weniger die gleiche. Sobald die Emanzipation der Juden in Europa Teil der Realität geworden ist, sieht man, dass die Juden sich auch genauso entwickelt haben wie die anderen Teilen der Bevölkerung. Es gab genauso viele Lehrer wie Nichtlehrer unter den Juden oder Nichtjuden, so viele Ärzte, so viele reiche Leute, Geschäftsleute und so weiter. Aber nicht mehr.
12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Avi Premor, der ehemalige Botschafter Israels in Deutschland. Wir reden über sein Buch An allem sind die Juden und die Radfahrer schuld. Pieper Verlag, 19,95 €. Ich will auf Arm und Reich kurz in Israel eingehen, Herr Premor. Denn auf der einen Seite ist es so, dass die Einwanderer aus der früheren Sowjetunion Israel ja sehr verändert haben. Und etwas, was Sie schon angesprochen haben, waren die Juden, die aus den arabischen Ländern seinerzeit nach Israel eingewandert sind. und weil Sie auch Ben-Gurion erwähnt haben, der hat sie als die Schwarzen bezeichnet. Die Schwarzen wie in den USA, die wurden sehr diskriminiert. Man warf ihnen chronische Faulheit vor. Wie ist das mit Arm und Reich in Israel?
Also Ben-Gurion hat sie nie als Schwarzen bezeichnet, nicht Ben-Gurion. Es gab Leute, die sie so behandelt haben und so bezeichnet haben, nicht Ben-Gurion.
Das schreibt Tom Segev aber genau so.
Ja, stimmt aber nicht. Buch, was soll ich? Tom Segev ist ein beachtlicher Schriftsteller, ein beachtlicher Historiker und ein wundervoller Journalist. Der kann aber auch mal Fehler machen. Ben-Gurion war es nicht. Das war so ein bisschen, sagen wir, Vox Populi, aber nicht Ben-Gurion und kein Spitzenpolitiker, von denen ich das jemals gehört habe. Ben-Gurion war derjenige, der alles dazu getan hat und gedrängt hat, diese Juden aus der islamischen Welt nach Israel zu bringen, obwohl das Jahre waren, in denen Israel die größten Schwierigkeiten durchlebt hat und kaum etwas zu essen hatte. Und so viele arme Leute ins Land zu bringen, wobei es nicht genug Essen für die eigene Bevölkerung gab, war wirklich schon sehr kühn. Also das war nicht seine Ausdrücke. Aber es stimmt, viele Leute, europäische Juden, haben die Juden aus der islamischen Welt so betrachtet, weil sie denen, ich weiß nicht was, zurückgeblieben, primitiv vorgekommen sind, mit einer anderen Mentalität, einer Mentalität des Ostens und nicht die europäische Mentalität der Arbeit und so weiter und so weiter. In Wirklichkeit haben sich diese Juden aus der arabischen, aus der islamischen Welt sehr schön heraufgearbeitet. Sie zählen heute zu den reichsten Juden in Israel. Proportional gibt es genauso viele reiche Juden aus der islamischen Welt als Juden aus Europa. Und zu denen zählen Professoren und Spitzenpolitiker und Generäle und so weiter. Aber immerhin, wissen Sie, die alten Vorurteile sind ja zäh und man kann sie nicht immer tilgen, so schnell verschwinden sie nicht. Ressentiments gibt es selbst in der zweiten und dritten Generation, obwohl die Ben-Gurion-Juden, also die meistens europäische Juden waren, wirklich alles Mögliche getan haben, um die Juden aus der islamischen Welt zu fördern, sie zu unterstützen, alles Mögliche für sie zu tun, damit sie sich schnell integrieren können und die europäische Kultur für sich selber entwickeln können. Und warum gab es so viele Ressentiments? Ich habe darüber nachgedacht, als ich so viel von den Ressentiments der Bürger der neuen Bundesländer in Deutschland gehört habe. Die Bundesrepublik hat doch wahnsinnig viel für die Integration Ostdeutschlands getan. So viele Investitionen, wie die Bundesrepublik in den neuen Bundesländern geleistet hat, gab es in der gesamten Weltgeschichte nicht proportional pro Kopf. Aber das Problem ist, dass solche Sachen werden immer in die Tat von Beamten umgesetzt und die Beamten haben nicht immer den Geist der großen Politiker oder Wissenschaftler oder Wirtschaftler oder Geistigen und so. Und die in dem Alltag haben die Neigung, die Leute, die sie helfen müssen, zu demütigen. Und das vergisst man nicht in den Familien und das trägt sich dann rüber von Generation auf Generation. Das heißt, die Art und Weise, wie man das macht, ist manches Mal wichtiger von dem Geld, das man investiert.
Die israelische Gesellschaft hat sich ja durch die Einwanderer aus der früheren Sowjetunion sehr verändert. Ein Drittel der Bevölkerung ist das. Warum hat, wie Sie schreiben, die israelische Regierung eigentlich damals Druck auf Deutschland ausgeübt, sie hier nicht aufzunehmen? Denn ich meine, ohne diese Juden aus der früheren Sowjetunion würde es um die jüdischen Gemeinden heute in Deutschland schlecht bestellt sein.
Ja, das interessierte Israel natürlich nicht, weil wenn wir Zionisten sind, dann müssen wir daran glauben, dass das Ziel der Juden ist, alle in dem Judenland zu leben und nicht verstreut in aller Welt, nicht in das, was wir Diaspora nennen. Also die Juden, die im Ausland leben, die leben in Fehler, die hätten nach Israel kommen sollen und Israelis werden. Das ist ja der Sinn des Zionismus. Und nun kam es mit den Russen und das war ganz besonders schmerzlich für Israel, weil zunächst waren wir, Israel, das einzige Land, das immer für die Juden in der Sowjetunion gekämpft haben. Zweitens haben wir gesagt, dass die Juden in der Sowjetunion automatisch, sobald sie es können, die israelische Staatsangehörigkeit bekommen sollen. Und sie haben ein Zufluchtland und man kann sie nicht als Flüchtlinge betrachten, anders wie Flüchtlinge aus der Sowjetunion, weil die ja eine Heimat haben und ein Land, das auf sie wartet und ihr einen Pass gibt. Und da haben manche russische Juden es bevorzugt, ausgerechnet nach Deutschland auszuwandern, also nicht nur überhaupt ein anderes Land Israel vorzuziehen, sondern ausgerechnet nach Deutschland, das Land der Täter und so. Und das war für viele Israelis die ganze Sache unerträglich. Aber die Art und Weise, wie unsere Regierung es damals gemacht hat, war, wenn nicht lächerlich, zumindest peinlich. Ich habe das überhaupt als unerträglich empfunden, wie unsere Regierung diese Sache behandelt hat. Und als ich in der Mitte der Krise um diese Frage der Krise zwischen der israelischen und Bundesregierung zum Botschafter in Deutschland berufen wurde, habe ich meinen Außenminister Shimon Peres gefragt, was meine Haltung dem gegenüber in Deutschland sein soll. Und der selber verstanden hat, wie falsch die Politik der Vorgängerregierung war, wusste nicht, was er sagen sollte, hat gesagt, na ja, fahren Sie mal hin, Sie werden unser Experte für Deutschland sein und Sie werden uns dann sind auch in dieser Sache lotsen. Und die gleiche Antwort, aber fast genau die gleiche Antwort, habe ich dann von dem Ministerpräsidenten Rabin bekommen. Anders gesagt, Sie haben mir die Verantwortung überlassen und mir war klar, dass ich diese Frage überhaupt nicht antasten würde und mit niemandem in Bonn darüber sprechen würde. Ich glaube nicht, dass man den Deutschen vorschreiben soll, ob sie die Juden akzeptieren sollen oder nicht. Wir sollen den Deutschen nicht vorschreiben, dass Deutschland ein judenreines Land werden soll und wir können den Juden auch nicht vorschreiben und sollen den Juden nicht vorschreiben, wo sie leben sollen. Sie sind freie Menschen und können leben, wo sie wollen.
Herr Primo, Sie schreiben, Juden sind wegen der Erfahrung der Shoah nicht bessere Menschen. Sie wollten nicht das Gewissen der Menschheit sein, sondern endlich Sicherheit. Und damit bin ich beim Thema Frieden im Nahen Osten. Friedenspläne gibt es genug für den Nahen Osten. Im Grunde schreiben Sie auch, sagen die alle dasselbe, Palästinenserstaat, Ende der Besatzung, auch der Siedlungspolitik. Nur realisierbar sind sie Ihrer Meinung nach nicht, weil es keine Garantien für die Sicherheit der Israelis gibt?
Ja, schauen Sie, wir haben doch schon Frieden geschlossen. Wir haben Frieden mit Ägypten geschlossen, wir haben Frieden mit Jordanien geschlossen, wir haben auch den Gazastreifen geräumt. Als wir das getan haben, hat die Mehrheit der Bevölkerung, die israelische Regierung, die sich zurückgezogen hat, leidenschaftlich und entschieden unterstützt. Wir haben den Frieden mit Ägypten geschlossen und haben den Ägyptern alle ihre Gebiete, alle ihre verlorenen Gebiete zurückgegeben und alle Siedlungen auf ägyptischem Boden geräumt. Das Gleiche haben wir mit Jordanien gemacht und den Gazastreifen haben wir einseitig geräumt und die Bevölkerung hat dem unterstützt. Nur heute, um Frieden mit den Palästinensern zu schließen, ist es klar, dass wir das Westjordanland räumen müssen, damit dort ein Palästinenserstaat entstehen kann. Und da stellt sich die Bevölkerung die Frage, wer wird dann unsere Sicherheit garantieren? Denn die palästinensische Regierung kann so etwas nicht. Die palästinensische Regierung in Ramallah kann nicht einmal ihre eigene Sicherheit gewährleisten. Und gucken Sie mal, was uns im Gazastreifen passiert ist. Wir haben den Gazastreifen geräumt, auch die Siedlungen dort, und wurden dafür mit Raketen beschossen und müssen diese Raketen immer noch fürchten. Wenn das uns aus dem Westjordanland passieren soll, dann wäre es für uns ganz unerträglich, weil das Westjordanland, anders als der Gazastreifen, am Rande alle Zentren des Staates Israel sich befindet und mit den primitivsten Raketen jedes israelische Zentrum erreichen kann. Also die Frage besteht darin, wer wird uns die Sicherheit gewährleisten, sollten wir das Westjordanland räumen? Es gibt in dem Westjordanland keinen ägyptischen Präsidenten Sadat, keinen König Hussein, also wer? Und ich sage, die israelische Bevölkerung ist heute so weit in ihrer Mehrheit bereit zu sein, das Westjordanland zu räumen und die Siedlungen zu räumen, vorausgesetzt, dass man ihr Sicherheit gewährleistet. Und sie sieht heute nicht, wer das tun soll. Deshalb meint sie, dass die richtige Friedenslösung, an die sie glauben, leider nicht machbar ist.
Ich komme gleich darauf, was Ihre Antwort auf die Frage ist, wer soll diese Sicherheit garantieren, will aber vorausschicken, weil das die politischen Voraussetzungen sind, die das beleuchtet. Frieden in Nahost ist möglich, sagen Sie in dem Essay in der Edition der Körperstiftung, den Sie geschrieben haben. Und Sie schreiben darin, dass die Bedingungen für einen Frieden im Moment sehr gut seien. Bitte erläutern Sie uns das kurz.
Also ich sage, dass Frieden heute möglich ist. Was nicht bedeutet, dass man diese Möglichkeit auch wahrnehmen wird. Davon bin ich noch nicht überzeugt. Wir haben schwache Regierungen, sowohl wir als auch die Palästinenser. Ob sie die Friedensmöglichkeiten wahrnehmen, weiß ich nicht. Die Wurzel des Nahostkonflikts war nicht die Tatsache, dass man den Palästinensern keinen Staat angeboten hat. Man hat den Palästinensern in den Teilungsplan der UNO von 1947 einen Staat angeboten, genau wie den Juden in Palästina, also die Hälfte des Landes. Nur die Palästinenser haben es abgelehnt und haben sofort den jüdischen Staat angegriffen mit dem erklärten Ziel, den jüdischen Staat im Keim zu ersticken. Nachdem es ihnen nicht gelang, haben sie die arabischen Brüder, die Nachbarstaaten, zur Hilfe gerufen. Damit begann eine Invasion des jungen jüdischen Staates und wiederum mit dem erklärten Ziel, den Staat Israel im Keim zu ersticken. Als auch das ihnen nicht gelang, haben sie gesagt, gut, irgendwann ist da etwas schiefgelaufen, aber natürlich werden wir einen jüdischen Staat in dem Nahen Osten nie annehmen, nie akzeptieren und wir werden ihn irgendwann aus dem Nahen Osten wegfegen. Solange die Regierungen und die Bevölkerungen daran glaubten, dass es möglich wäre, machbar wäre, den Staat Israel aus dem Nahen Osten wegzufegen, gab es für sie keinen Grund, Friedensverhandlungen, echte Friedensverhandlungen für einen dauerhaften Frieden zu akzeptieren. Warum? Sie werden doch diesen Feind sowieso loswerden. Auf der israelischen Seite gab es eine Wende nach dem Sechstagekrieg, nachdem wir das Westjordanland und andere Teile der Region, so wie die Golanhöhen und den Gazastreifen, Sinai und so, erobert haben. Da haben wir gesagt, ja, das Westjordanland, darauf haben wir mal verzichtet, aber jetzt haben wir es und werden nie wieder darauf verzichten, weil das ja das Kernland der biblischen jüdischen Königreiche sind, das gehört uns. Und sobald die Israelis davon überzeugt waren, dass sie die Gebiete nicht zurückgeben werden, gab es natürlich keinen Ansatzpunkt für Friedensverhandlungen. Heute gibt es eine Wende auf beiden Seiten. Die meisten Palästinenser, die meisten Araber in den arabischen Ländern haben sich mit der Realität des israelischen Staates abgefunden. Zwar ohne Freude, widerwillig, aber sie verstehen es, sie haben sich damit abgefunden, dass sie zumindest verdammt sind, mit einem jüdischen Staat in dem Nahen Osten zu leben. Das wird sich nicht mehr ändern, so glauben sie. Nicht alle natürlich, es gibt eine Minderheit, die es ganz anders sieht und die sehr militant ist. Bei uns versteht die Mehrheit der Bevölkerung heute, dass sie über eine andere Bevölkerung, die doch in diesem Teil des Landes lebt, nicht herrschen kann und nicht herrschen darf und ist soweit, um bereit zu sein, sich von diesen Gebieten und von dieser Bevölkerung zu trennen. Das heißt im Klartext, das Westjordanland zu räumen und dort auch die Siedlungen zu räumen und einen Palästinenserstaat zu ermöglichen. Wenn das die Haltung der Mehrheit der Bevölkerung auf beiden Seiten ist, dann sind die Bevölkerung dazu reif, dann gibt es einen Ansatzpunkt, um echte Friedensverhandlungen zu führen. Nur ist es so, dass die Israelis sagen, ja, das wollen wir, aber wir halten das nicht für machbar, weil keiner uns die Sicherheit garantieren kann. Und das ist unsere Hauptsorge, das Problem, mit dem wir uns immer seit Geburt des Staates auseinandersetzen mussten. Und wenn das so ist, ja, dann was können wir tun? Dann bleiben wir, wo wir sind und verteidigen wir uns. Also ich sage, die Möglichkeiten sind heute da, die in der Vergangenheit nicht existierten. Ob man sie wahrnimmt, ob man sie in die Tat umsetzt, weiß ich nicht.
Sie halten ja die USA unter Obama für einen Riesen an eisernen Ketten. Auch das wäre ein spannendes Thema. Ich will aber auf die Frage kommen, wer soll die Sicherheit garantieren? Ihre These ist, das soll eine Kampftruppe unter der Führung der Europäischen Union machen, weil sie eben die USA dafür nicht in der Lage sehen. Ich nehme mal an, in dem Fall meinen Sie nicht deutsche Truppen.
Nein, ich meine keineswegs deutsche Truppen. Ich hätte die Amerikaner bevorzugt, aber ich glaube nicht, dass die Amerikaner dazu bereit sind. Die öffentliche Meinung in Amerika wird es aus verschiedenen Gründen nicht zulassen. Und wenn der Ausweg aus dem Kriegszustand, wenn die einzige Lösung, um einen Frieden zu haben, die Sicherheit sein muss, dann wer soll das machen? Wenn es nicht die Amerikaner sind, dann gibt es nur noch eine Macht auf Erden, die so eine Verantwortung übernehmen kann, und das ist die Europäische Union, die auch immer behauptet, dass Frieden im Nahen Osten ein echtes und dringendes europäisches Interesse ist. Also wenn das ein europäisches Interesse ist, dann soll Europa etwas dafür tun. Tun heißt, eine Truppe in das Westjordanland zu entsenden, eine Truppe, die die israelische Besatzungstruppe im Rahmen eines Friedensvertrags ablösen soll und dort eine klipp und klare Mission haben soll, Sicherheit zu erzwingen, nicht zu beobachten, sondern zu erzwingen. Allerdings im Einklang mit dem palästinensischen Volk, mit der palästinensischen Regierung, wie auch mit Israel und wie auch mit der gesamten arabischen Welt. Und das muss auch ein vorübergehender Zustand sein, der nur so lange halten soll, solange die Palästinenser dazu noch nicht reif sind. Aber diese Truppe, die kann man überall finden. Soldaten findet man. Es geht ja auch nicht um viele Soldaten. Ich spreche von maximal 10.000 Soldaten. Das ganze Westjordanland ist ja ein winzig kleines Territorium. So klein wie zweimal das Saarland, also 5.500 Quadratkilometer. Das ist nicht so eine große Angelegenheit. Das ist weder Irak noch Vietnam noch Afghanistan. Und die Truppen kann man finden. Aber wer trägt die Verantwortung? Wer definiert die Mission der Truppe? Wer stärkt der Truppe den Rücken? Also wer ist der Verantwortliche? Das kann meines Erachtens nur die Europäische Union sein. Es gibt sonst niemanden. Und wenn man diese Verantwortung nicht übernimmt, dann wird man aus diesem Teufelskreis nicht rauskommen, obwohl die Bevölkerung im Grunde genommen heute dazu bereit sind.
Das war 12:22, zu Gast bei Ingo Kahle, eine Sendung von Ende Mai dieses Jahres. Gast war Avi Primor, ehemaliger Botschafter Israels in Deutschland. Sein Buch heißt »An allem sind die Juden und die Radfahrer schuld«, Piper Verlag, 19,95 €. Nächste Woche die Sehnsucht der starken Frau nach dem starken Mann, die Beziehungsprobleme starker Frauen. Sie hören noch einmal ein Gespräch mit der Psychoanalytikerin und Autorin des Buches unter diesem Titel, Maja Storch. Für heute, danke, dass Sie uns zugehört haben.